bei der 51. Traumstadt-Gazette hier bei Antenne Traumstadt. Ja, der Wurm ist weiterhin drin. Das Umfeld ist geprägt von Krankheit, Stress oder Stromausfall. Und so werde ich ein weiteres Mal hier heute nochmal alleine einspringen, um euch den einen oder anderen Filmtipp mit auf den Weg zu geben. Ich mache das nicht so gerne hier alleine sitzen. Es macht immer sehr viel mehr Spaß mit einem Kollegen hier. Aber ich möchte auch nicht darauf verzichten. Von daher habe ich euch hier 4 Filme mitgebracht, die ich euch hier heute vorstellen möchte. Den Anfang macht ein Film aus dem Hause D'Amato. Joe D'Amato. Und zwar habe ich mir Papaya dei Caraibi angeguckt, der hier als Papaya, Liebesgöttin der Kannibalen, getauft wurde. Eine italienische Produktion aus dem Jahre 1976. Um die Errichtung eines Kernkraftwerks auf einer karibischen Insel zu verhindern, entsendet eine Gruppe rebellischer Umweltschützer die schöne Papaya, die Ingenieure des Kraftwerks verführt und anschließend tötet. Sarah, eine Journalistin, die gerade zugegen ist, versucht mit Vincent, einem Ingenieur, das Geheimnis hinter der Mordserie zu lösen. Ja, wenn der Name D'Amato auftaucht, dann hat man automatisch Geschlechtsteile und Gegröße im Kopf. Meistens jedenfalls. Dann heißt es simple Geschichten mit komischen Leuten oder komische Geschichten mit simplen Leuten. Wie auch immer, ich mag das, was ich von ihm kenne, größtenteils. Ich bin ein großer Freund von seinem Budget Omega oder Man Eater oder Absurd. Ich habe auch gewisse Liebesanteile für Der Gewalt der Zombies. Wobei sich das D'Amato-Werk natürlich auch mit ziemlich vielen Ausfällen kleidet. Aber D'Amato ist halt auch ein guter Kameramann gewesen. Von daher hat er schon so seine Qualitäten, auch wenn man die manchmal auf dem ersten Blick nicht sehen möchte. Also vor allem bei seinen Regiearbeiten. Hier hat D'Amato auf jeden Fall gut kombiniert, um seinen Schmierzauber auf die Welt zu verteilen. Die Kannibalen, die der deutsche Titel noch verrät, tauchen hier nicht auf. Der Film ist wirklich komplett frei von Kannibalen. Wurde wahrscheinlich halt einfach nur aufgrund der Kannibalenwelle damals irgendwie mit in diesen Topf geworfen. Wir haben hier Voodoo-Gläubige, keine Kannibalen. Aber die sind ja auch toll. Dazu gibt es hier Sex unter Palmen mit ziemlich unsympathischen Figuren, blutige Rituale und eine haarsträubende Story, die sich zumindest recht atmosphärisch dem Insel-Setting anpasst. Also hier werden schon mal so kleine Erinnerungen an Voodoo-Wach, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies von Lucio Fulci. Inhaltlich und auf qualitativer Ebene ist man natürlich sehr viel niedriger hier unterwegs, als das Fulci war. Aber gut, die beiden Filme sollen jetzt hier auch nicht miteinander verglichen werden. Was hier nicht so schön ist, ist ein Hahnenkampf, dem wir beiwohnen. Ja, das ist halt einfach nie schön, das muss nicht sein. Der ist Gott sei Dank relativ kurz gehalten und man kriegt auch nur recht wenig Einblicke auf diesen Kampf. Da war man bei den Schweinen im Film etwas gnädiger. Die hat man nämlich schon getötet, bevor man sie hier vor der Kamera ausweidet. Die Darsteller sind jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wir haben ja Maurice Poli, den kennt man aus Wild Dogs von Mario Bava. Da ist er einer der unfreundlichen Buben, die hier im Auto sitzen. Er hat eine frappierende Ähnlichkeit mit Christopher George. Ich bin schon mal darauf reingefallen. Wenn man sie direkt nebeneinander legt, erkennt man da schon deutliche Unterschiede. Wenn man aber Maurice Poli irgendwo sieht, kann man auch erstmal denken, oh, Christopher George. Aber ja, er ist es nicht. Es sind zwei unterschiedliche Herren. Maurice Poli ist hier vielleicht nicht unbedingt der sympathischste. Nicht viel sympathischer ist Zirpa Lane. Zirpa kennt man zum Beispiel aus Filmen wie La Bête von 75 von Valerian Borochik. Oder sie hat auch danach Die Bestie aus dem Weltraum gedreht von Alfonso Brescia. Also schon eine Dame, die schon das Signal gibt, sich gerne in freizügigen Filmen zu bewegen. Sie scheint sich hier jedenfalls nicht mit der besten Stimmung zu kleiden. Das mag vielleicht auch an der Story liegen, aber ja, ich weiß es nicht. Die Rolle unseres Liebesluder, Papaya, wird hier von Melissa Cimenti beseelt. Ich sag mal so, Laura Gemser wäre mir lieber gewesen. Naja, nackte Brüste, behaarte Liebestore und die sexhungrige Papaya, die auch schon mal einen Penis abbeißt oder sexuelle Handlungen mit Papayas durchführt, machen Papaya, Liebesgöttin der Kannibalen, zu einem Öko-Abenteuer-Sexfilm mit Horrorelementen, was besonders eins gut kann: schlechten Geschmack bedienen. Qualitativ geht es jetzt ein bisschen aufwärts, also doch deutlich aufwärts, würde ich sagen. Ich habe mir der Zeuge hinter der Wand angeguckt. Nightmare Child. Eine deutsche, englische, italienische, spanische und amerikanische Koproduktion aus dem Jahre 1972, bei der James Kelly und Andrea Bianchi Regie geführt haben. Der 12-jährige Markus besucht seinen Vater Paul und seine neue Liebe, die gerade mal 22-jährige Elise. Seine Mutter ist durch einen Stromschlag in der Badewanne gestorben. Da sein Vater selbst noch nicht zu Hause ist, trifft Markus allein auf Elise. Doch bei der ersten Begegnung wird klar, dass sich hier vermutlich keine Freundschaft entwickeln wird. Erst kommt es zu einem kleinen sexuellen Übergriff von Markus an Elise. Dann beginnt dieser mit Lügen und Intrigen gegen sie zu arbeiten, als sein Vater nach Hause kommt. Als sich die Situation weiter zuspitzt, beginnt Elise Nachforschungen über Markus' Verhalten in der Schule herauszubekommen. Als es heißt, er hätte eine Katze gefoltert und getötet, wird ihr immer mehr klar, was für ein kleiner Teufel hinter dem Engelsgesicht steckt. Ja, Regie führte hier James Kelly. Zu dem gibt es nicht allzu viel zu sagen. Der hat auch eigentlich nicht wirklich viel gedreht. Der hat einen Film vorher gedreht, den Horrorfilm Der Keller. Auch eine britische Produktion von 71. Die hat mir sehr gut gefallen. Ein Film, der sich vor allem auf ältere Leute konzentriert und mich so ein bisschen an das Kino von Pete Walker erinnert hat. Als Co-Regisseur haben wir hier Schmierspezialist Andrea Bianchi, der uns mit so netten Filmen wie Die Rache des Paten, Nackt für den Killer, Malabimba, Komm, mach's mit mir oder Die Rückkehr der Zombies beglückt hat. Also ich habe sehr viel Liebe für Bianchi. Die aufgelisteten Filme mag ich doch alle sehr gerne. Ich weiß nicht genau, wofür er hier zuständig war. Wenn wir uns aber die Themen angucken, die hier aufploppen, dann würde ich sagen, dass das schon ganz gut passt. Auf qualitativer Ebene ist dieser Film allerdings dann doch ein bisschen wertiger als das Material, was Bianchi als Regisseur geführt hat. So. Sein spezieller Geschmack, Sex mit Gewalt, Unterdrückung und Tod zu verbinden, ist vermutlich etwas, was ihn immer schon begeistert hat. Deshalb hat er diesen Weg dann auch nicht verlassen, denn der wird hier schon deutlich angeschnitten. Das Drehbuch hat Trevor Preston geschrieben. Das wiederum basiert auf einer Story von einem Erich Krönke. Der Film startet direkt mit dem tödlichen Unfall. Also man geht hier direkt zur Sache. Wir haben hier eine Dame, die liegt in einer schönen, runden Badewanne und die kriegt plötzlich einen Stromstoß und stirbt dann halt einfach in dieser Wanne. Schnell kommt unser wunderbarer Komponist Silvio Cipriani um die Ecke und schmückt diesen Film mit einem schönen Soundtrack, der einen unweigerlich an Bella Italia erinnert. In Italien sind wir hier nicht, wir sind hier in Spanien. Gedreht wurde in Almeria oder halt auch in England, wobei diese England-Momente sind eigentlich, ist vermutlich Stockmaterial, was irgendwie, oder vielleicht hatte man hier auch jemanden einfach nach London geschickt. Machen wir ein paar Aufnahmen. Das, was wir hier am häufigsten sehen, ist halt die Villa in Almeria und die sehen wir von außen, die sehen wir von innen. Dann haben wir hier vermutlich spanische Studios. Also was jetzt hier wirklich in England gedreht wurde, der Big Ben und ansonsten sehen wir nicht viel von England. Visuell stimmt das hier alles, der Film ist sehr schön fotografiert, der Film hat eine schöne Atmosphäre. Und er ist halt, also er passt sich halt wirklich gut an in die Filme, die wir aus Italien bekommen haben aus dieser Zeit. Besonders überzeugen konnten mich hier allerdings die Darsteller. Und vor allem, das muss man wirklich mal sagen, der 14-jährige Mark Lester. Der hat im gleichen Jahr auch noch bei Wer hat Tante Ruth angezündet mitgespielt von Curtis Harrington. Auch ein schöner Film, so nebenbei. Aber der ist hier wirklich, der ist spitze. Also man verlangt auch so ein bisschen was von ihm. Er sitzt hier zum Beispiel einmal splitterfasernackt in der Badewanne. Das hat den Film damals durchaus auch in die Kritik gebracht. Aber er ist halt hier auch so ein bisschen übergriffig. Er steht dann halt nackt hinter unserer Britt Eklund, die wir als Willow aus The Wicker Man kennen. Und er berührt sie dann an den Brüsten. Das ist schon eine recht herbe Szene, sage ich jetzt mal. Also für 72 wahrscheinlich sehr herb. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch heutzutage den einen oder anderen noch etwas tangiert. Dann haben wir noch Hardy Krüger hier. Der bleibt hingegen etwas blass, denn das Spiel von Mark Lester und Britt Eklund ist halt einfach viel zu dominant, um hier Hardy Krüger noch einen vernünftigen Platz zu verschaffen. Der ist okay, ist kein Totalausfall, aber er ist halt einfach wirklich definitiv die uninteressantere Person. Also da macht Lily Palmer hier in ihrer wunderbaren Rolle als Psychologin mehr her mit ihren 5 Minuten Spielzeit, ja, als Hardy Krüger. Egal, der Film ist auf jeden Fall ein ganz klares Produkt der 70er Jahre. Man will provozieren, die Grenzen ausloten, die Konventionen abstreifen oder beschmutzen. Und das macht der Film auf jeden Fall sehr gut. Ja, er macht das auf langsame Art, aber ich finde, er macht das wirklich auch immer auf prickelnde Art. Und ich finde, dieser Film funktioniert auch im Jahr 2023 noch hervorragend mit seinen Provokationen. Ja, Der Zeuge hinter der Wand ist ein sexuell aufgeladenes, grimmiges Psychothriller-Drama. Es fehlt ein bisschen an Spannung, aber die Story und die Figuren gleichen ja alles wieder aus. Mich hat der Film auf jeden Fall ziemlich begeistert. La Maldición de la Bestia. Der Werwolf und der Yeti. Spanien 1975. Regie Miguel Iglesias. Ja, wir bewegen uns wieder im Kino von Paul Naschy. Und da geht es hier diesmal um den Werwolf, der den Yeti trifft. Fotos und ein Skalp wollen beweisen, dass der Yeti existiert. Hoch oben auf dem Himalaya soll das Zottelvieh sein Unwesen treiben. Ein Team aus Forschern und Wissenschaftlern bricht auf, um der Legende auf den Grund zu gehen. Dabei ist auch Waldemar Daninsky, der wie immer nichts Besseres zu tun hat, als sich einen Werwolffluch einzufahren, der ihn in eine blutige Bestie verwandelt, wenn es der Mondzyklus zulässt. Regisseur Miguel Iglesias ist jetzt hier nicht wirklich bekannt, also das Werk von ihm hat es kaum nach Deutschland geschafft. Er hat hier eine Story und ein Drehbuch von Paul Naschy umgesetzt und damit bringt er auf jeden Fall mal so ein bisschen Abwechslung in die Stube. Erstens mal sei das Schneesetting zu loben. Das taucht nicht so häufig auf im Horrorfilm. Der Yeti ist jetzt als Monsterfigur auch nicht ausgetreten worden. Ich hatte das Thema ja hier schon mal aufgemacht, da in einer der Gazetten, da ging es um Yeti, der Schneemensch kommt von 1977. Aber es gibt auch einen Yeti-Film aus den Hammer Studios. Ja, also das Thema Yeti ist jetzt auch nicht unbekannt, aber es ist halt im Rahmen eines Horrorfilms nicht sonderlich häufig angegangen worden. Lustig ist hier, dass der spanische Drehort als Tibet verkauft wird, beziehungsweise als Himalaya-Gebirge. Man erkennt natürlich recht schnell, dass das nicht das Himalaya-Gebirge ist. Das macht aber gar nichts. Das macht halt einfach Spaß. Man bekommt hier sogar einen tibetanischen Tempel präsentiert, ein Miniaturmodell, was man dann hier auf den Schnee gestellt hat. Ja, das sorgt auch für eine schöne Illusion. Man erkennt das als Modell, ganz klar, aber es macht einfach Spaß und man kann das einfach auch so annehmen. Es gibt dann auch immer schöne Gegenschnitte in den Tempelreihen. Das sieht auch ganz ordentlich aus. Das wird dann vermutlich einfach irgendwo im Studio gedreht worden sein in Spanien. Wir haben dann eine schöne Höhle hier. Die ist auch mit einem Bava-esken Licht ausgeleuchtet und sorgt auf jeden Fall für eine schöne Gruselstimmung. Also an Charme mangelt es hier überhaupt nicht. Garniert wird das Ganze dann noch mit Mord, Folter, Sadismus und einer Prise Erotik. Hin und wieder glaubte ich mal kurz bei Jess Franco zu sein, aber war ich dann doch nicht. Ich sag mal so, alles was man von solchen Euro-Produktionen aus der Zeit erwartet, bekommt man hier auch. Der Yeti ist leider ein bisschen kurz geraten hier, aber dafür gibt es Paul Naschy als Werwolf und ja, das Design macht wieder Spaß. Das ist etwas finsterer als sonst, habe ich das Gefühl. Liegt aber auch vielleicht daran, dass der Film an sich sehr dunkel ist. Man hat hier die Tageslichtaufnahmen mal wieder als Nachtaufnahmen verkauft und die sehr hart gefiltert. Und so wirkt dieser Werwolf manchmal fast schwarz. Das hat mich aber irgendwie so ein bisschen auch begeistern können. Also irgendwie wird der unheimliche Aspekt dadurch nochmal zusätzlich unterstrichen. Und wenn er dann mit seinem blutverschmierten Maul da rumläuft und seinen Reißern, ja, da weiß man, was man an Paul Naschy mag. Ansonsten haben wir hier noch Mercedes Molina, die ist mir direkt ins Auge gestoßen, weil sie auch im gleichen Jahr mit Naschy schon für die Nacht des Exorzisten vor der Kamera stand. Ansonsten haben wir ja hier eher nicht so gute darstellerische Leistungen von mir, doch eher unbekannten Leuten. Aber das ist auch nicht das Aushängeschild von solchen Produktionen. Also ich gucke mir selten solche Filme an wegen der qualitativen Schauspieler. Das wäre so ein bisschen sonderbar. Passiert auch, aber ist halt nicht so häufig. Zumindest nicht in dieser Art des Monsterkinos. Ja, also die Idee ist auf jeden Fall zu loben. Der unnachahmliche Charme thront über allem. Und so wird aus der Werwolf und der Yeti ein weiteres Horror-Kitsch-Bonbon mit ganz viel Herzblut aus dem Hause Polnäschi. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, das Highlight, wie meistens zum Schluss. Ich hatte ja letztes Jahr schon angefangen, mich im Kino von John Woo ein bisschen herumzutummeln. Damals kam ich mit Hardboiled und A Better Tomorrow um die Ecke. Diesmal komme ich mit A Better Tomorrow 2 um die Ecke. Ying Hong Boon Sik 2, Hongkong 1987, Regie John Woo. Diesmal ermitteln Sung Tse-ho und Tsung Tse-kit gemeinsam als verdeckte Ermittler in einer Schiffswerft, die von einer Organisation geleitet wird, die Falschgeld produziert. Doch der Geschäftsführer der Werft, Lung, hat gar nichts mit den Machenschaften zu tun, denn sein Assistent, Ko Ying Pui, steckt dahinter. Als es zu einem blutigen Konflikt kommt, werden Lung zwei Morde in die Schuhe geschoben. Lung bekommt Schutz von Ho und Kit, die ihn von Hongkong nach New York begleiten. Aber da geht das Übel erst richtig los. Nach der Achterbahnfahrt aus emotionalen, actionreichen und blutbespritzten Momenten aus A Better Tomorrow 1, die mich schon staunend und gefesselt zurückgelassen haben, legt Hu hier auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf. Ich möchte mich da auch überhaupt nicht entscheiden, welcher der beiden Filme mir am besten gefallen haben. Für mich sind die beide ganz weit oben auf einer Stufe, direkt neben Hardboiled. Ich habe beide Filme damals schon ziemlich aus den Schuhen gerissen und Better Tomorrow 2 hat das ebenfalls getan. Ich war hier knapp 100 Minuten oder wie lang der Film ging, doch sehr, 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 sehr gut unterhalten. Wir starten hier mit einem Rückblick aus dem Vorgänger und dann stürzt man sich auch sehr schnell direkt in das neue Abenteuer, bestehend aus Dean Scheck, Ti Lung, Leslie Cheung und dem hochsympathischen Show Yun Fat. Eine wunderbare Zusammenstellung von tollen Schauspielern. Das reicht, eigentlich wird es wahrscheinlich auch reichen, wenn man die vier Leute in einen Raum sperrt und 100 Minuten abfilmt. Da würde wahrscheinlich genauso was Unterhaltsames rauskommen, wie das, was hier rausgekommen ist. Nämlich ein dreckiger 80er-Jahre-Großstadtfilm mit, ja, sehr viel Schießerei, Blut, aber auch mit sehr vielen Emotionen. Einem Fokus, der sehr auf den Charakteren gerichtet ist, auf ihre Einstellungen, auf ihre freundschaftlichen und familiären Bindungen. Keiner ist hier egal. Also das muss man mal sagen. Ich bin hier irgendwie mit jedem Charakter warm geworden. Mich hat hier jeder Charakter interessiert. Bis auf die andere Seite. Und das ist tatsächlich relativ selten. Der Bösewicht, ja, das Syndikat wird ja gerne mal besonders dargestellt. Der Überböse mit seinen Features, mit seinem vernarbten Gesicht, mit seiner Augenklappe, mit seinem Humpelfuß oder seiner Hakenhand. Wie auch immer, all das gibt es hier nicht. Wir haben hier relativ, ja, austauschbare Leute auf der bösen Seite. Aber das macht überhaupt nichts. Also, das ist vielleicht sogar ganz gut, weil so konzentrieren wir uns einfach viel mehr auf die Guten, die hier die Bösen ausschalten, wenn man das jetzt mal so vereinfacht zwischen Gut und Böse. Wahrscheinlich war das Absicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie bleiben blass, aber sie sind ja nachher dann doch noch extrem getränkt von ihrem eigenen Rot. Und da entwickelt sich der Film dann so in den letzten 20 Minuten wirklich zu einer absoluten Actionkeule, bei der es ja einfach nur noch blutrot wird. Langsam blutrot wird, bei der die Körper in Fetzen geschossen werden. Das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich mal so sagen. Denn Hu ist da wirklich ein Meister drin. Also ich meine, wir haben halt diese Verlangsamung, diese Zeitlupen eines Sam Peckinpahs, die finden wir hier. Aber wir haben halt ja auch immer noch so ein bisschen extra Verrücktheiten mit drin. Ja, wie ihr hört, ich muss hier so ein bisschen mit den Worten ringen, denn man muss sich das angucken. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Wenn man auf Action-Kino steht, dann muss man hier halt einfach sein Herz verlieren. Anders geht das eigentlich gar nicht. Oder man muss schon irgendwie so eine grundsätzliche Abneigung gegen Hongkong-Kino haben. Habe ich nicht. Ich habe keine Abneigung gegen Action-Kino. Deshalb geht das hier alles wirklich auf. Die glänzenden Figuren sind gefüllt mit Coolness, mit Witz, mit Tiefe, mit Schlagkraft. Und dazu gesellt sich hier einfach eine gnadenlose Action, gnadenlose Gewalt und das auf schönste Art. Das ist wirklich so ein Film, bei dem ich dann nachher dachte, perfekt. Hier gab es nichts, was ich irgendwie hätte kritisieren können. Überhaupt nichts. Ja, und damit sind wir hier heute schon am Ende. Was es nächste Woche gibt, weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben ja einige Sachen fertig. Ich entscheide spontan dann, was wir hier rausballern. Ja, ich wollte mich noch über die Veröffentlichung eines Lucio Fulci-Klassikers äußern, der hier kürzlich auf einer UHD erschienen ist. Aber ich dachte mir, negative Werbung ist auch Werbung und deshalb mache ich diese Werbung jetzt hier nicht. Bis nächste Woche. Tschüss.